Bist du bereit, über 2001 zu reden?
Gerne, ich habe ihn mir gestern angeguckt.
Das war meine erste Frage gewesen, ob du ihn dir nochmal angeschaut hast.
Na klar, wir hatten den Ewigkeiten haben wir ihn immer irgendwann angeguckt. Ich hätte, glaube ich, vieles gar nicht mehr verstanden oder auch wäre mir gar nicht so mehr so bewusst gewesen. Und jetzt bin ich auf jeden Fall voll dabei und gestern dachte ich mir auch so oft an Momenten, wo man sagen könnte, dass man eigentlich quasi den Film immer wieder temporär stoppt und einfach nur dieses Bild, welches gerade in diesem, also quasi gefreezed ist, einfach rauszieht und daraus quasi einfach nur als Kunstwerk verkauft, weil dieser Film einfach so unglaublich eindrücklich ist, wirklich genial.
Unglaublich also. Ästhetische Bilder, ganz viele, so eine Aneinanderreihung von wirklich so Science-Fiction-Gemälden, gigantisch, aber vielleicht noch zur Einordnung. Also wir haben vor gefühlten Ewigkeiten wirklich mal eine Folge gemacht über den Film Das Fenster zum Hof von Alfred Hitchcock und heute soll quasi die Fortsetzung sein und es soll wie so eine lose Reihe werden, in denen wir über Filme reden, die für Architektinnen und Architekten interessant sind. Und Das Fenster zum Hof hat mir damals auf jeden Fall mega Spaß gemacht, mit euch zusammen zu gucken und danach eine Folge zu machen. Und der nächste Film in der Reihe ist jetzt eben 2001 A Space Odyssey. Wusstest du, dass der Film ein Jahr bevor die Mondlandung war, ja, in die Kinos
kam? Ich habe das gestern gegoogelt. Das ist krass, oder? Ich habe das gestern gegoogelt, weil mich interessiert hatte, wann die Mondlandung war und ich wusste, dass der Film von 68 ist und die Mondlandung war 69 und deswegen war es mir auch bewusst und dachte ich auch.
Ja, ich muss dich der Vollständigkeit halber noch fragen, ob du dir ein Getränk zubereitet hast. Ja,
klar, sonst hätte ich auch heute Ärger bekommen und
heute ist es mir ganz besonders wichtig.
Ja, ich glaube auch, es fehlt so, gehört auch ein bisschen zur Atmosphäre. Nee, wir haben in unserer Küche so Tangerine Gin. Der ist aber die grüne Edition, zusammen mit Bitter Lemon habe ich mir zusammengemixt, weil ich musste irgendwas finden. Jetzt habe ich auch die erste Quizfrage für dich. Wann wird in diesem Film das erste Mal ein Wort gesagt?
Ich glaube nach 40 Minuten.
Nein, nicht so lang, aber nach 25,5 Minuten.
Hast du dir extra aufgeschrieben?
Nee, ich habe es gestern gegoogelt, weil ich fand es so interessant, dass es eigentlich so, ja, erstmal sehr langwierig ist, weil natürlich ganz viele Leute gar nicht mehr in der Lage sind, so lange sich etwa in Szenen hinzugeben, weil alles ja irgendwie in schnelllebigen Zeit alles super schnell gecuttet wird. Und deswegen fand ich das irgendwie interessant, ja.
Der Film ist wirklich so langsam erzählt und ich glaube, es gibt in dem ganzen Film insgesamt nur 45 Minuten Szenen mit Dialog.
Mhm. Eigentlich ist der Film ja wirklich lang, 2 Stunden 40 Minuten oder so. Aber er kam mir gar nicht so lang vor. Also wer ihn noch nicht geschaut hat, eigentlich würde ich trotzdem sagen, ein kurzweiliger Film für die Länge.
Hast du eine Lieblingsszene, was Raum angeht? So eine Szene, die für dich diesen Film so auf den Punkt bringt?
Nicht auf den Punkt bringt, weil ich finde, erstmal ist dieser Film so viel, also so facettenreich und ich glaube, es gibt nicht so eine richtige Szene, meiner Meinung nach, die etwas auf den Punkt bringt. Die eindrücklichste Szene fand ich eigentlich auch erstmal von der Dramaturgie, wo die Hauptperson in den eigentlichen Computerraum geht, um den Computer abzustellen. Und ich fand von der Dramaturgie, vom Raum, von der Bewegung auch gerade, wie er in diesen Raum kommt, fand ich das eigentlich so die eindrücklichste Szene für mich bisher. Du, von deiner Reaktion würde ich sagen, ist vielleicht ähnlich. Ich weiß nicht.
Es ist genau diese Szene. Also es ist natürlich eine unglaublich wichtige Szene im Film. Also im ganzen Film, finde ich, ist immer ein mega wichtiges Thema, dieses immer weiter entfernen. Und es gibt die nächste Station. Ja. So, das ist zeitlich so, du beginnst mit der Geschichte der Menschen und der Evolution. Dann gibt es einen riesigen Sprung ins Jahr 2001, wo Raumfahrt möglich ist. Dann sieht man das erste Raumschiff ankommen. Dann gibt es diese Weltraum-Ballett-Szene quasi, wie dieses Raumschiff landet. Dann ist die Person an der ersten Station. Das ist aber nur eine Zwischenstation, um nach Lazarus zu gehen. Die Station auf dem Mond. Von da aus muss er wiederum zu dem Ort, wo der Monolith gefunden wurde. Und dann geht es ja von da aus wieder den Sprung auf die Jupiterreise. Und dann dieser Raum, wo er den Hell 9000 abschaltet.
Genau.
Das ist so wie der tiefste Punkt in diesem ganzen Film. Und dann auch, mit welchen Mitteln er diese Tür öffnen muss. Weißt du, so eine Tür ist ja, was wir kennen, ist mit Türklinke. Aber in dem Fall ist das ja so eigentlich wie so eine Art Einbruch oder so in das Zentrum von diesem Computer und dann auch wie dieser Raum vom Licht und von der Form und von der und der ist ja auch gleichzeitig auch noch schwerelos, also da kommt so viel zusammen und dann dieser Einstieg durch diese kleine Luke, dieses Geheimversteck, das, also irgendwas hat das ganz tief in mir bewegt, finde ich immer, ist meine absolute Lieblingsszene, ist so unglaublich intensiv.
Und dieser Raum ist gerade auch, also eigentlich gar nicht funktional, verstehe ich gar nicht die Länge, weil es gibt ja eigentlich, glaube ich, zwei wesentliche Dinge in diesem Raum. Das ist der Eingang und quasi das Herz des Computers. Aber es ist so viel Raum auf Fläche da und dieser Raum ist so prägend durch diese rote Farbe und immer diese gleiche Strukturierung dieser Kassetten, dass das irgendwie unglaublich einnehmend ist. Also das fand ich zumindest so. Direkt als diese Szene angefangen hatte, wusste ich schon, okay, das ist auf jeden Fall, wenn Freddy mich fragt, was ist das Einprägsamste? Wahrscheinlich war das die Szene. Und
ich finde, was man aber auch als eine sehr ikonische Szene auf jeden Fall ist und ein sehr wichtiges Raumthema anspricht, vielleicht so das, wie soll ich sagen, so das alltäglichste Raumthema, was man in dem Film findet, ist die Erschließung.
Ja, auf jeden Fall.
Wie Erschließungen halt funktionieren in der Schwerelosigkeit. Das ist, finde ich, ist so das Grundlegendste, was man sich über Raum in diesem Film beibringen kann. Und die erste Szene, die wir in der Art sehen, ist die Stewardess in dem zweiten Raumschiff.
Dieser gelbe Raum mit den Kissen.
Wo sie das Tablett zurückstellt und dann quasi mit ihren Klettschuhen in der Schwerelosigkeit die Wand hochläuft. Und das ist ja alles frei von Animationen. Die einzigen Animationen in dem Film sind ja diese Ziellande-Monitor-Animationen in den Cockpits. Das sind die einzigen Animationen. Der Rest ist alles komplett.
Was eine Handwerklichkeit, das ist ja geisteskrank.
Über die müssen wir auf jeden Fall auch noch sprechen. Und von diesen Erschließungsszenen gibt es ein paar. Also es gibt einmal die mit der Stewardess, die dann ins Cockpit von dem Piloten geht und denen das Tablett bringt. Die Szene gibt es dann nochmal später auf der Jupiter-Mission, wo sie diesen rotierenden Raum haben. Und in der Mitte ist auch so ein Erschließungsraum.
Wo sie joggen, wo er joggt.
Genau, wo er joggt. Da ist das ist quasi so das Extrembeispiel. Das bringt aber nochmal eine andere Raumtypologie mit rein. Nämlich, das ist ja sowas wie der unendliche durchgesteckte Grundriss oder sowas. Oder der unendliche Durchgangsraum. Und alles wird quasi, also Flur und Raum und Erschließung ist eins. Und es schließt völlig nahtlos ineinander an. Und du gehst aus dem Raum quasi nach oben, kann man nicht sagen, in die Mitte. Und da merkt man schon, man kommt quasi auch in die Grenze mit seinem Erdenarchitekturvokabular. Man müsste eigentlich fast ein neues Vokabular benutzen, um das zu erklären.
Darf ich nur wissen, wie die das gemacht haben? Also ich kann mir vorstellen, dass es eigentlich quasi wie so ein Rad funktioniert. Man hat den Raum, der ist wirklich rund, man hat eine Kamera und diese ist quasi wie so an der Kordel aufgehangen und der dreht sich wirklich. Und dort kann man dann quasi laufen und die Person unten läuft quasi immer auf dem untersten Punkt, aber die Kamera dreht sich mit.
Ja, genau so. Es ist wie ein riesen Hamsterrad.
Genau, das meine ich. Ja.
Und was interessant ist, es gibt auch diese eine Szene zum Beispiel, wo der eine Astronaut aus der mittleren Erschließung über die Leiter in diesen rotierenden Raum steigt. In der Mitte ist schwerelos, das ist eine Zentrifuge, die die Schwerkraft erzeugt.
Genau, ja.
Und man sieht in dem gleichen Raum seinen Kollegen an der Bank sitzen und essen. Und die müssen nach der Logik, wie sie es gemacht haben die diesen Schauspieler angeschnallt und der hat kopfüber an der Decke gehangen und hat so tun müssen, als würde er in ganz normaler Schwerkraft essen. Weißt du, wie sie das gemacht haben mit diesem schwebenden Stift am Anfang, der in der Luft ist?
Nee, das wusste ich nicht. Nee. Keine Ahnung.
Ich habe mich auch gefragt, wie haben die das gemacht? Es ist unglaublich einfach. Es ist einfach eine ganz große Glasscheibe, die größer ist als der Aufnahmebereich der Kamera und da ist es mit einem ganz, ganz kleinen Klebepunkt einfach draufgeklebt und die Scheibe wird gedreht. Und dadurch schwebt er so. Und dann kommt die Stewardess, nimmt den Stift und steckt ihn in die Tasche und der Rest ist einfach so, einfach gutes Schauspiel.
Die Schuhe sind auch irgendwie ein wichtiger Punkt. Der Film ist insgesamt so gut erklärt, es wird irgendwas einmal gezeigt und dann ist es irgendwie wie so ein Konzept, welches immer wieder zu finden ist. Einmal wird eine Aufnahme des Schuhs gezeigt, wo steht, das ist halt irgendwie ein Grab, also es hält sich quasi an Oberflächen fest und dann ist es irgendwie so ein Teil dieser Geschichte.
Und was man vielleicht noch ergänzen kann zu dem architektonischen Bezug, ist es nicht nur die Erschließung im Sinne von, welcher Raum führt auf welche Art, mit welcher Raumbewegung wohin, sondern es ist auch, dass wir das natürlich von der Erde gewohnt sind, dass wir immer auf einer Oberfläche laufen, den wir als Boden bezeichnen. Aber es gibt auch diese Szene, wo er nämlich durch diesen, ich glaube, achteckigen Gang geht. Diese schwarzen Streifen, das sind alles solche, diese Grip-Streifen. Und die sind auf jeder dieser acht Faltflächen von diesem Gang. Und er kann auf jeder laufen, weil es gibt kein Oben und kein Unten. Nur die Kamera und unsere Erden-Raumerziehung diktiert uns das quasi.
Es ist eigentlich interessant, eine Architektur zu entwerfen, die mindestens eigentlich 6 Seiten hat, die alle gleich zu werten sind. Weil die haben wir ja auf der Erde nie.
Aber das gibt's ja. Also es gibt ja auch inzwischen von Menschen echte Strukturen im Weltall, wo Menschen auch drin leben, wie zum Beispiel die ISS. Es gibt dieses Buch von Olgiati, wo er Architektinnen und Architekten so aufgefordert hat, ihre Referenzen, sowas wie ihre ikonischsten Referenzen offen zu legen. Und Peter Merkley hat in diesem Buch unter anderem ein Bild von der ISS abgedruckt.
Sehr gut, ja.
Und ich glaube eben genau wegen dieser wegen dieser besonderen Lage, weil es eben Architektur im Nichts ist, beziehungsweise man merkt in diesem Film auch, wie konkret der Kontext des Nichts sich auf den Raum auswirkt. Also es gibt auch oft diesen Spruch, den auch Meckler häufig gesagt hat, wir bauen ja nicht auf dem Mond, um zu argumentieren, dass man nicht alles machen könnte. Aber ich finde, der Film beweist genau, dass Architekturen auf dem Mond und im Nichts genauso spezifisch wären. Also es gibt nie keinen Kontext.
Aber das ist ja fast die reinste Form von Form follows Function, so hätte ich es verstanden. Auch die Räume innen drin, die quasi die rotierende Bewegung mitnehmen müssen. Und somit ist es quasi nicht kontextuell, sondern eigentlich der Kontext sehr stark sogar, dass man sich an der Funktion im Nichts orientieren muss.
Ich weiß nicht, ob es Form follows Function ist. Weißt du noch, dass wir mal versucht haben, eine Folge zu dem Thema zu machen und die nie rausgekommen ist, weil sie so scheiße war?
Schwierig, ja, schwierig.
Dieses Thema Kontext im Nichts. Ich musste an diesen Text denken, der architektonische Raum von Dom Hans van der Laan. Ich glaube, den Text haben wir schon ein paar Mal erwähnt.
Ja, ich kenne ihn auf jeden Fall.
Ich will nur mal den ersten Satz vorlesen. Ich habe extra mein altes Ebbing-Skript rausgesucht.
Vom Ebbing geklaut. Ja. Nein, super Skript. Der Ebbing, bester Mann.
Ich kann es ja einfach mal vorlesen, dann versteht man vielleicht, was ich meine. Ich habe es ein bisschen laienhaft eingeführt. Eine Trennung, die durch eine einzige Wand zustande kommt, lässt die Unbegrenztheit des ursprünglichen Raumes unberührt. Nur von unten, durch die horizontale Erdoberfläche begrenzt, ist er ja zu allen Seiten hin unbegrenzt. Eine einzige vertikale Wand halbiert den Raum und ergänzt zwei Teile, die in der Tat auf einer Seite durch die Wand begrenzt werden, aber auf der entgegengesetzten offenen Seite ihre ursprüngliche Unbegrenztheit bewahren. Und man merkt schon, das ist der Versuch, den architektonischen Raum so universell zu begreifen. Und jetzt schaut man sich diesen Film an und man muss schon die ersten beiden Sätze quasi neu interpretieren, weil es gibt keine Erdoberfläche von unten. Und jetzt ist die Frage, wie begrenzt du Raum? Was macht Raum aus? Und da werden dann ganz andere Raumparameter wichtig. Es gibt in diesem Film fast nur Kunstlicht. Selbst wenn wir im Weltraum sind und theoretisch Sonnenlicht haben könnten, zeigt uns Kubrick die Szenen immer im Dunkeln. Wir sind immer in der Schwärze, im Nichts. Und das Einzige, was wirklich Licht gibt, sind eben künstliche Lichtquellen. Der Raum, in dem sie dann landen, der ist auch extrem interessant. Und da merkt man auch, da wird dann so ein Lichtthema eingeführt, nämlich immer dieses Rot und das Grün. Und das taucht immer wieder auf.
Nee, ist eher Rot und Blau, glaube ich. Also es ist oftmals komplementär.
Ich sag Rot und Grün.
Aber ich glaube, dieser Raum ist Rot und Blau. Ich bin mir sogar ziemlich sicher.
Die Szene, wo er ausgesperrt wird von Hal. Mhm. Ja. Er hat ja seinen Helm im Inneren vergessen.
Er hat einen falschen Helm an, ja. Der ist auch grün.
Er hat einen grünen Helm an. Ja, ich weiß. Und er hat einen roten Anzug.
Auch die Szene, quasi, wo er diese Durchlebung hat, wo seine Augen immer wieder die Farbe wechseln. Es ist jedes einzelne Mal eine andere Farbkombination und immer komplementär.
Das wusste ich gar nicht. Aber bei dem Licht ist so, ganz oft wird immer so ein architektonisches Bauteil als Licht aktiviert. Also zum Beispiel auf der ersten Raumstation ist die Decke komplett ein Licht, eine Lichtdecke. In dem Raum, wo der Film endet, ist der Boden einfach nur Licht. Und in dem Raum, wo der zuerst eingeführte Protagonist seine Rede hält, sind die Wände, sind Lichtwände. Das Licht wird eigentlich immer Teil vom Raum. Man sieht nie eine Lampe einfach so rumstehen.
Stimmt, ja.
Weißt du, es ist nie ein Möbel. Es ist immer ein integraler Bestandteil vom Raum. In Erschließungsgängen betont es dann beispielsweise die Tiefe oder in diesem Raum, den du gerade eben beschrieben hast, unter dieser Segmentkuppel, da dieser rote Raum. Und da sind dann auch diese kleinen Räume, die wie so Schaufenster eigentlich, sind dann auch wieder mit grünem Licht im Innern.
Ja, das wird aber auch mehr Sinn machen, weil es komplementär und somit wahrscheinlich die größte Distanz zwischen diesen Farbfeldern ergibt. Welche war für dich die von der Kamera, nicht von der Führung, sondern von der Perspektive eindrücklichste? Hast du, weil ich hatte was ganz, ganz Interessantes bei diesem Film, ist mir aufgefallen, eine Szene. Das war dort ganz am Anfang, wo sie die Konferenz gehalten haben. Und da ist es ein U-förmiges Motiv, welches an mehreren Punkten aufgefallen ist. Nämlich, es bedeutet, dass der Tisch U-förmig ist. Der Raum an sich ist rechteckig. Es gibt die Beine, welche punktuell ausgeführt sind. Und es gibt halt genau diese Perspektive hinter diesem Stuhl. Und genau dieser Stuhl wirkt auch wieder U-förmig. Und deswegen finde ich diesen Film auch so gut, weil man hat Zeit, diese Szene mal wirklich zu verstehen. Und wie gut eigentlich diese eine Perspektive ist. Und man braucht nicht 4, 5, 6 Perspektiven, sondern insgesamt gibt es 2 Perspektiven in diesem Raum. Und eine ist diese von hinten, die das Ganze extrem verdeutlicht. Und das fand ich irgendwie, das ist ja das Schöne, wenn man so viel Zeit hat, wenn man nur diese eine Perspektive irgendwie ausarbeitet.
Ich glaube, was da auch wieder mit drin steckt, bei dieser Art von kontemplativen Filmschauen, man hat wirklich das Gefühl, was zu sehen. Und Kubrick ist aber auch jemand, der dir wirklich was zum Sehen gibt, dass es auch wirklich eine Tiefe gibt und du kannst es immer wieder schauen und dann siehst du noch mehr und du verstehst noch mehr. Ja. Und wenn es nur das ist, so ein Motiv zu erkennen, das hat aber was mit der Perfektion von diesem Film zu tun oder der Tiefe, die es hat, dass nämlich alles eine Bedeutung hat. Jeder Name hat eine Bedeutung, die Art, wie die Menschen reden, jedes Detail, jedes Accessoire hat eine Bedeutung, weil er einfach so ein unglaublicher Workaholic-Perfektionist ist. Aber dadurch bekommt irgendwie alles so eine Vielschichtigkeit und du kannst auf ganz vielen Layern, du kannst dir den Film einmal anschauen und nur aufs Licht achten. Du kannst dir einmal den Film schauen, anschauen und nur auf den Raum achten. Du kannst ihn einmal anschauen und achtest nur auf den Schnitt. Und dadurch ist es total auf eine gewisse Art ein eindrücklich nachhaltiger Film, weil du kannst ihn einfach immer wieder schauen.
Ich habe auch wieder ganz viele neue Sachen entdeckt. Ja, viele Sachen sind mir gar nicht davor aufgefallen.
Ich finde so ein Thema, was so angeschnitten wird, glaube ich, dieses Raumschiff greift ja schon das Thema Smart Home so ein bisschen vorweg.
So ein Stück weit.
Es ist halt kein räumliches Thema, aber ich habe es mir irgendwie aufgeschrieben und wollte mal fragen, ob du da irgendwelche Gedanken zu hast, weil ich bin zu keinem Schluss gekommen, weil ich glaube, dieses Smart Home Thema ist nur so ein bisschen so ein Anschnitt und eigentlich geht es dann um künstliche Intelligenz. Mhm. Und das Smart Home ist nur wie so ein Nebeneffekt. Das gehört dann halt mit dazu.
Klar, aber so ein bisschen ist es ja auch für sie alle Interpretationsfreiraum, weil sowas ja irgendwie bisher noch nicht gab. Und deswegen ist es quasi eine Imitation der Zukunft und eine eigene Vorstellung davon.
Ja, aber gleichzeitig dadurch auch die Erfindung der Zukunft.
Ein Stück weit schon,
das ist ja das Verrückte. Der Film hat ja dadurch, dass er quasi eine Prognose machen muss darüber, wie die Zukunft wird, gab es für die Gegenwart ein Vorbild aus der Zukunft. Und man hat quasi das, wie sich die Menschen sich das vorgestellt haben, dann auch versucht zu machen. Man kann ja jetzt nicht behaupten, dass zum Beispiel diese Pads, die sie haben, diese...
Das iPad.
Also genau. Was sie da als Utopie gezeigt haben, ist heute Realität. Es gibt auch dieses wechselseitige Spiel von Art imitating Life und Life imitating Art. Kunst imitiert das Leben und irgendwann imitiert das Leben eigentlich die Kunst und dadurch wird es dann wieder zur Realität. Und Kubrick hat oft auch so einen enormen Realismusanspruch und das fängt bei Kostümen an und hört dabei auf, dass er selbst die Synchronsprecher für die Übersetzung selber noch castet, weil er jedes Detail perfekt haben will. Und dann ist das plötzlich auch möglich, ohne dass es technisch schon geht, die Zukunft zu erfinden.
Aber so ein bisschen beschreibt auch dieser Film die Einfachheit, also auch von diesen meistens reduzierten Szenen. Es gibt nur wenige Räume, die gezeigt werden. Es gibt wenig Szenen, aber die sind immer genau präzise ausgeführt. Und genau das finde ich irgendwie zu finden. Und das ist so eine Einfachheit, die irgendwie thematisch und auch dann strukturell in einzelnen Räumen wiederzufinden ist. Mhm. Einen ganz wichtigen Aspekt, der mir immer zum Raum aufgefallen ist, soweit ich mich erinnern kann, ist jeder Raum außer ein Raum achsensymmetrisch und bespielt quasi, also du hast immer ein Pendant zu etwas. Und das ist mir nur aufgefallen, ob das jetzt irgendwie ein Grund davon ist, dass halt irgendwie dieses kein Oben und Unten ist und somit irgendwie eine Achse es geben muss. Aber das war eigentlich nur ein Aspekt, der mir prinzipiell bei allen Räumen irgendwie aufgefallen ist.
Ich würde sagen, das greift tatsächlich was auf, was nicht auf den Film spezifisch ist, aber dass halt die Perspektive in einem Raum oder in einem Film, die gewählt wird, entspricht der architektonischen. Und das ist ja auch sowas wie die Schnittmenge von Architektur und Film. Also wenn wir durch einen Raum gehen oder durch ein Gebäude gehen, dann steht der Raum still und wir bewegen uns. Und wenn wir einen Film schauen, dann sitzen wir auf der Couch und sind an einem Ort und die Kamera bewegt uns durch den Raum. Aber das heißt, die eigentliche Inszenierung vom Raum funktioniert über die Perspektive und die Bewegung dadurch. Und ich glaube, deshalb wird es in diesem Film auch so zelebriert und deshalb sind diese Bilder halt auch so einprägsam und sind vielleicht auch mal wieder so ein Plädoyer an die Symmetrie. Ich meine, Symmetrie ist ja sehr in Verruf geraten.
Ja.
Also wenn ich einen symmetrischen Wohngrundriss präsentieren würde mit einem axialsymmetrischen Eingang in der Mitte von einem Gebäude, dann würde mich vermutlich Herr Müller wieder irgendwie
als Faschist bezeichnen.
Also wirklich.
Ich habe nichts gegen Symmetrie, es ist einfach nur, für mich bezieht sich sie prinzipiell auf den Kontext und das ist halt irgendwie wichtig.
Ja, aber glaubst du, es hat eine übergeordnete Bedeutung? Weil ich hätte es jetzt einfach als so eine Art Stilmittel, als filmisches Mittel einfach begriffen und der Raum ist dann halt einfach das filmische Mittel, nämlich die Perspektive. Oder hast du dich gefragt, warum die Räume so sein müssen?
Ja, es ist auch so ein Stück, ich glaube, es ist so ein Stück Perfektion, also man beschreibt ja irgendwie einen Gedanken, so ein Stück weit. Wie könnte etwas aussehen? Und ich glaube, diese Eleganz und Perfektion erreicht sie vor allem durch die Redundanz der Symmetrie.
Und ganz oft sind die Räume natürlich auch extrem stark.
Und, ja, auf jeden Fall.
Und es würde sie quasi schwächer machen. Also ein Raum, der nicht symmetrisch inszeniert wird, ist zum Beispiel diese Ausgrabungsstätte von den Monolithen.
Und der komplett weiße Raum mit den roten Möbeln. der so als Riesen mit dieser langen Perspektive, der hat auch nichts mit Symmetrie zu tun, ja.
Ja, aber nur die Kamera inszeniert, der Raum an sich ist ja quasi symmetrisch.
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, links ist sowas wie eine Rezeption.
Also der Raum ist nicht perfekt symmetrisch, aber genauso ist ja auch, also dieser Raum ist eigentlich der große Bruder von dem kleineren rotierenden Raum, den wir
Ja.
später auf der
Ja, da wechseln
Jupiter-Mission
aber nur
sehen.
die Teile im Raum. Der
Ja.
Raum an sich ist symmetrisch, oder? Außer die Leiter vielleicht. Die
Ich,
könnte auch asymmetrisch sein.
naja, du hast rechts und links unterschiedliche Nutzungen und da wird gegessen und da wird gearbeitet. Insofern, das ist schon abwechselnd. Das sind die verschiedenen Nutzungen, die irgendwie angeordnet werden. Und in dem anderen Raum
Ja,
ist
ich
halt die
weiß schon, was du
Rezeption, die
meinst.
Fotokabine und gegenüber dann auch zum Beispiel die Telefonkabine, wo er seine Tochter anruft.
Okay. Nee, dann muss ich den Raum mir nochmal angucken. Ja.
Reden wir noch über das Ende von dem Film.
Gerne. Das ist mit, also ich glaube, man wird ins kalte Wasser reingeworfen am Anfang und man wird aber auch ein Stück weit rausgeworfen mit dem Ende. Irgendwie super schwer und schwerfälliges Ende, meiner Meinung nach. Dass man auf jeden Fall erstmal sacken lassen musste. So ging es zumindest mir.
Ich glaube, das Ende stößt auch viele Leute am Ende von dem Film ab, weil es dann so seltsam, wie soll ich sagen, symbolhaft wird. Da ist der alte Mann und der alte Mann schaut zum noch älteren Mann und am Ende wird er neugeboren als Weltraumbaby. Also es ist ja nicht die Langsamkeit und Intensität und Zurückgenommenheit der Bilder, die wir vorher sehen, wo das eigentlich so einer extremen eigentlich Logik folgt. Also vorher ist ja nichts passiert, was in der Logik dieses Films nicht möglich war. Und
Ja,
jetzt plötzlich.
passiert etwas Paranormales.
Wie gehst du mit so Szenen um? Oder wie gehst du an sich mit Filmen um, die überfordern?
Also ich glaube, ja, so allgemein brauche ich, glaube ich, meistens eine Nacharbeitung. Und ich habe auch erstmal überlegt die ganze Zeit, was mir überhaupt dieser Film sagen will mit dem Ende. Aber auf so einen richtigen Nenner bin ich nicht gekommen. Also ich habe probiert, das irgendwie nachzuarbeiten für mich.
Aber ich finde deshalb die Szene auch so wichtig, weil ich glaube, man kann sagen, es ist unbestreitbar, dass es ein unglaublich guter Film ist. Man kann dann, glaube ich, auch daraus ableiten, dass Kubrick sich ja keinen Spaß am Ende mit uns erlaubt
Ja,
hat.
nee, das glaube ich auch nicht. Das wäre zu stumpf.
Und ich erinnere mich, vor 2 oder 3 Jahren, da hat Arata Izozaka den Pritzker-Preis gewonnen. Und ich habe mit Ruben abends auf der Couch gesprochen und wir haben über seine Arbeit geredet. Und ich meinte einfach zu ihm, ich habe mir die Sachen angeschaut und ich habe es nicht verstanden. Und dann meinte Ruben so, ja, das ist doch irgendwie schon komisch, wenn auch wir, die wir uns mit Architektur
Ja,
beschäftigen,
ich glaube, ich war daneben dran. Ja, es nicht
es nicht
verstehen. Ja,
verstehen,
genau.
dann ist schon ein bisschen die Frage, für wen sind da diese Gebäude? Und ich glaube aber, es gibt einen Unterschied zu den Filmen, weil du musst in einem Film nicht wohnen und ein Film steht nicht in unserer Stadt rum und keiner versteht das. Das gibt es bei Architektur aber als Phänomen schon. Aber bei Filmen, die überfordern, da kann man sich so dran abarbeiten. Ich glaube, das ist wie eine gute Übung oder eine gute Lehre, dass man dem immer wieder Zeit gibt. Und es ist ja auch, bin mir ganz sicher, der Film hat nicht eine Bedeutung. Es gibt nicht irgendwo einen geheimen Brief, den Kubrick rumliegen hat, wo steht, das bedeutet 2001 wirklich. Und es ist auch gar nicht, das ist ja auch gar nicht wichtig. Das ist ja auch so ein, ich glaube, so ein Fehlschluss, den man aus der Schule mitbekommt, wenn man sich so mit bildender Kunst beschäftigt, dass man so das Gefühl hat, erstens, Kunst ist umso besser, je weniger Leute es verstehen. Zweitens, alles steht immer für irgendwas anderes. Also es gibt ja auch Kunstformen, die das wieder negiert haben, zum Beispiel die Minimal Art, die ja in Form von diesen Monolithen im Film ja quasi auch auftaucht, dass nämlich das Werk einfach nur das Werk ist. Wenn Donald Judd eine Holzkiste macht, dann ist es eine Holzkiste. Und die Holzkiste steht nicht für die Lebendigkeit der Mutter Gottes oder sowas, sondern es ist einfach nur eine Holzkiste. Und sie wird eigentlich nur zu dem in Bezug gesetzt, was du in Bezug dazu
Ja,
setzt.
ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ich würde es auch nicht runterbrechen, irgendwie, dass man das vergleichen kann mit Architektur. Also mit dem, was du mit Ruben besprochen hast, sondern ich glaube, das ist halt viel, viel künstlerisch bedingter. Also quasi, da haben wir wieder die Diskussion, was kann Kunst und was darf Kunst vielleicht? Und ich glaube, Kunst darf genau das, nämlich intellektuell fordernder sein.
Ich finde auch dieser Punkt oder dieses Argument dann oft so nervig und schwach, wenn man über irgendwas Künstlerisches reden will. Und dann kommt immer so dieser Vorwurf entweder der Überinterpretation oder dass es ja nicht die Intention des Künstlers war. Aber das ist doch auch sowas, die Intention des Künstlers kann uns eigentlich wirklich sehr gestohlen bleiben, weil genauso wie Architekten irgendwann nicht mehr leben von Gebäuden, lebt Kubrick nicht mehr und er kann es keinem mehr sagen. Aber trotzdem werden wir jetzt diesen Film nicht verwerfen. Und genauso hängen wir die Bilder, drehen wir nicht die Kunstwerke in unseren Museen an die Wand, sobald der Künstler verstorben ist und wir nicht mehr wissen, was er sagen wollte.
Nee, die Kunst lebt ja für sich weiter, genauso wie jetzt halt dieser Film auch für sich weiterlebt. Aber ist es, das Ende ist halt so, dieser ganze Film ist ja irgendwie so aufgebaut, dass irgendwie jeder so seine eigene abstrakte Version davon haben kann. Ist dieses Ende nicht genauso?
Das ist es ja, du kannst. Ich glaube, du kannst fast alles für den schwarzen Monolithen in deinem Kopf einsetzen als Bedeutungsebene und diesen Film mal anschauen. Und dann siehst du plötzlich die Szene, wie die Affen sich dem nähern und plötzlich die Werkzeuge entdecken. Du siehst die Szene, wie sich die Menschen davor fotografieren. Und du kannst quasi, ich glaube, du kannst wirklich jeden beliebigen Inhalt in den Monolithen reingießen und trotzdem kommt am Ende ein stimmiger, interessanter Film bei raus. Und jedes Mal ein neuer Film.
Interessant, das mache ich nächstes Mal.
Du kannst auch einfach drüber nachdenken, wäre, wenn dieser Monolith für die Architektur steht.
Ich glaube, ich würde die These aufstellen, der bestgealterste Film, den es gibt. Kommst du mit?
Nein, ich würde es jetzt noch nicht so ultimativ ausdrücken, aber auf jeden Fall extrem gut gealtert. Und was man auch wirklich nochmal loben muss, die Effekte und die Präzision, mit der das gemacht wurde und wie Schwerelosigkeit und diese halluzinogenen Szenen am Ende dargestellt wurden, die hauen dich einfach immer noch weg. Und der Film ist über 50 Jahre alt.
Wirklich, wirklich.
Unglaublich.
Gut, 50 Jahre, das
muss man überlegen. Unglaublich.
Ja, das ist richtig krass.
Gut, dann würde ich zum Abschluss noch kurz den Leuten frohe Weihnachten wünschen. Das ist nämlich unsere letzte Folge vor Heiligabend. Und die Folge kommt dann am Sonntag, der 19. Willst du noch kurz was sagen zu dem, was wir gerade auf Insta noch machen? Ich habe da nicht so den Überblick, aber wir haben ja diesen kleinen Adventskalender.
Wir haben uns das Thema Tür als Adventstür durchnummeriert und wir präsentieren euch halt jeden Tag eine Tür plus ein Geschenk dahinter. Und das Geschenk ist eigentlich immer eine Empfehlung. Das Ganze ist auch dann gespeichert unter den Highlights und ich glaube, ich werde das auch nochmal machen und ich glaube, es ist eigentlich
ganz gut. Ja, komm, jetzt reicht's auch. Meine Güte, ich wollte, dass du einen Satz dazu sagst. Jetzt machst du hier eine große Show, Alter. Meine Güte, ich habe noch was tatsächlich. Ja. Und zwar, morgen bin ich bei Architektur Basel zu Gast.
Das wollte ich dich gerade noch fragen, sehr gut.
Eine Gruppe von jungen Architektinnen und Architekten, die ehrenamtlich und unabhängig seit mehreren Jahren schon eine Website betreiben, seit neuestem auch einen Podcast. Und es ist eine Mischung aus Newsportal, aber auch gleichzeitig so eine Art Bauarchiv. Und ich bin mal ziemlich gespannt. Schon mal als kleiner Teaser.
Oh, Freddy, das ist eine Ehre.
Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich auch voll. Die sind halt so viel professioneller und informativer und gebildeter als wir.
Ja, aber das ist ja auch vielleicht auch
Wahrscheinlich haben die mehr Mikrofone und Kabel für die eine Podcast-Folge, als wir insgesamt jemals besessen haben.
Ich hoffe, du hast bessere Stimmung, weil ich glaube, das kann ausschlaggebend sein.
Du meinst bessere Stimmung als das letzte Mal?
Also nicht auf heute bezogen, sondern auf allgemein bezogen. Wenn Freddy schlechte Laune hat, dann wird es schwierig.
Ja, die letzte Folge mit dir, da war ich echt schlecht drauf.
Mensch. Also ich würde jetzt mal die Tonspur stoppen.
Fröhliche Weihnachten. Ich würde noch kurz Jingle Bells auf der Ukulele spielen und habe noch hier so eine Mundharmonika. Und danach würde ich Leute verabschieden.
Ich mache die Triangel, okay?
Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.